Wir sind beim zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Helmut hat letztes Mal etwas zum ersten Kapitel gesagt, zur Einführung in dieses Evangelium. Und im zweiten Kapitel wird von zwei Begebenheiten berichtet. Das eine ist die Hochzeit zu Kana und das zweite ist die Tempelreinigung. Und ich möchte etwas sagen zu dieser zweiten Begebenheit der Tempelreinigung. Also Johannes 2, die Verse 13 bis 17. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Ochsen und die Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das ist eine Begebenheit, die in allen vier Evangelien vorkommt. Und das ist auffällig. Das heißt also, die Evangelisten, die diese Schriften verfasst haben, hatten oftmals den Eindruck, das ist etwas ganz Wichtiges. Etwas, was es wert ist, auf jeden Fall bewahrt zu werden, in Erinnerung behalten zu werden, vermittelt zu werden. Was hat sich also hier zugetragen? Zunächst mal also die ganze Szenerie, die ganze Geschichte, es ist also das Passafest. Das Passafest war ein jährlicher Erinnerungstag an den Auszug aus Ägypten, das heißt also die große Befreiungstat Gottes, die Befreiung aus der Sklaverei. Und deswegen war das Passafest ein Dankfest, Dank für die von Gott geschenkte Befreiung. Aber weil man sich Gott nicht so ohne weiteres nähern kann, Menschen sind schuldig und Gott ist heilig, deswegen brauchte man eine Versöhnung und diese Versöhnung geschah nach dem damaligen Glauben durch den Opferkult. Ochsen wurden geschlachtet, Lämmer und wer nicht so viel Geld hatte, der brachte auch eine Taube zum Opfer. Also Dank und Ehrfurcht vor der Heiligkeit Gottes, das sollte im Mittelpunkt dieses Festes stehen, des jährlichen Passafestes. Und der zentrale Ort dafür war natürlich der Tempel. Aber was sich hier jetzt abspielt im Tempelgelände, war nicht dazu angetan, Ehrfurcht vor Gott zu wecken und zur Dankbarkeit anzuregen. Es war eine geschäftige Betriebsamkeit. Man kann sich ja vorstellen, da waren etwa 10.000 oder noch mehr Pilger angereist. Die konnten nicht alle ihre Opfertiere mitbringen, das wäre ein bisschen umständlich gewesen, die Opfertiere über viele Kilometer zu treiben. Nein, man hat sie gekauft. Man hat sie gekauft im Vorhof des Tempels, in der Umgebung und im Tempelgelände selbst. Und weil es keine einheitliche Währung gab, hat man natürlich auch Geld wechseln müssen. Und es gab offenbar nicht wenige Geldwechsler, die diese Serviceleistung angeboten haben. Übrigens, Jesus hat in seinem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden erwähnt, den Geldwechsler. Vielleicht erinnert ihr euch, da sind also verschiedene Knechte und einer macht aus 10 Pfunden nochmal 10 Pfund oder Talente, der eine aus 5 nochmal 5 und der dritte, der vergräbt dieses eine Pfund, das er bekommen hat, das er anvertraut bekommen hat und dann heißt es in diesem Gleichnis, du hättest es doch den Wechsler geben können. Denn die Wechsler machen einen hohen Profit durch den Geldwechsel. Also gut, das war etwas, was gang und gäbe war. Das alles hat man gemacht zur Erleichterung des Opferkultes. Man könnte sagen, kein Kult ohne Geld. Das war offenbar die Praxis. Kein Kult ohne Geld. Aber im Laufe der Zeit haben die Geldgeschäfte alles andere verdrängt. Die Geldgeschäfte wurden immer wichtiger und der eigentliche Anlass wurde immer unwichtiger. Also aus der Erkenntnis, kein Kult ohne Geld, wurde das Motto Geld statt Kult. Und danach richtete sich die Praxis. Der Schrein der Händler ließ da keine andächtige Stimmung aufkommen Und das war jetzt die Situation, die Jesus vorfindet. Und da packt ihn ein heiliger Zorn. Zorn, ein heiliger Zorn. Und ohne Rücksicht auf die Tempelordnung wirft er die Tische der Wechsler um. Wir haben das gelesen, er ist wütend. Er nimmt einen Strick und er prügelt auf die Ochsen und die Taubenverkäufer ein. Und es wird zitiert aus dem Psalm 69, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Oder wie es in einer anderen Übersetzung noch viel drastischer heißt, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Also was Jesus hier tut, ist ein Skandal. So muss es für die Anwesenden gewesen sein. Und es ist durchaus verständlich, wenn die Tempelverwaltung daraus einen Schluss zieht, dieser Mann muss aus dem Verkehr gezogen werden, der stört die Ordnung. Jesus begegnet uns hier also in dieser Geschichte von einer ganz anderen Seite als sonst in den Evangelien. Jesus ist wütend, er ist schroff, er ist in einem hohen Maße intolerant, unbeherrscht und gewalttätig. Er muss geschrien und gebrüllt haben bei dieser Gelegenheit. Und dieses Bild passt so gar nicht zu unserer Vorstellung vom friedfertigen, vom sanften Jesus, vom Wanderprediger, der die Kinder zu sich nimmt, der die Kinder herzt und segnet, dem Rabbi, der sehr rücksichtsvoll mit einem stadtbekannten Betrüger umgeht und der kein hartes Wort für ihn findet. Jesus ist hier ein ganz anderer, ungewohnt. Und als erstes möchte ich festhalten, dieses Bild, das uns von Jesus hier gezeichnet wird, sollen wir gelten lassen. Und wir sollten möglicherweise unser eigenes Jesusbild korrigieren, wenn es nicht mit dem übereinstimmt, was uns die Heiligen Schriften sagen. Also ein erster Punkt, zu dem ich etwas sagen möchte, ist, wir sollten an Jesus glauben, wie er ist und nicht an den Jesus, wie wir ihn gerne hätten. Jesus, wie wir ihn gerne hätten. Es gibt viele Vorstellungen von Jesus, viele Bilder von Jesus und jede Zeit hat ihr eigenes Bild. Im Mittelalter war auch Jesus der Weltenherrscher, der auf dem Thron sitzt. Und deswegen hat der Stellvertreter Jesu natürlich auch nach Macht streben wollen und nach Macht streben müssen. Vor einiger Zeit hatte ich Gelegenheit in Avignon im Süden Frankreichs, den Papstpalast anzusehen. Das war eine trübe, graue, abweisende Festung. Macht. Irdische Macht. Irdische Macht, weil man das so verstanden hat. Jesus, der Weltenherrscher, setzt auch seinen Stellvertreter ein in einer gewissen Machtvollkommenheit. Die Germanen haben in Jesus eine Heldengestalt gesehen. Die deutschen Christen im letzten Jahrhundert haben Jesus germanisiert und haben alles, was an irgendeine jüdische Tradition erinnerte, gemeint ausmerzen zu müssen. Hollywood macht aus Jesus den Superstar, die Befreiungstheologen machen einen Sozialrevolutionär daraus und die Hippies einen Aussteiger, der mit Birkenstock-Sandalen durch Palästina latscht. Also jede Zeit hat ihr eigenes Bild von Jesus. Und macht ein Bild von Jesus nach eigenem Geschmack. Nicht nur jede Zeit, auch jede Person, ich denke jeder von uns. Völlig natürlich und völlig legitim. Jeder von uns hat ein Bild von Jesus. Jesus der Tröster, wenn wir trauern, Jesus der Helfer, Jesus der Freund, wir singen das in unseren Liedern, Jesus auch der Richter, davon singen wir nicht. Ich denke, alle diese Vorstellungen sind legitim, sie haben alle ihre Berechtigung. Falsch ist es nur, wenn wir Jesus auf ein Bild, auf eine Vorstellung festlegen und meinen, so müsste er sein, wie er unseren Bedürfnissen, unseren Wünschen entspricht. Er ist der Helfer, er ist der Tröster, aber er ist auch der Richter. Er ist der Richter, aber zugleich eben auch der Tröster. Also alle diese Beschreibungen, alle diese Eigenschaften zeichnen uns die Evangelien und wir sollten Jesus so sehen, wie die Evangelien ihn zeigen. Wir sollten ihn nicht zurecht machen, sodass er unseren Bedürfnissen entspricht. Davor warnt uns die Tempelreinigung. Sie warnt uns davor, Jesus festzulegen auf irgendein Bild, das uns besonders sympathisch ist. Jesus kann schroff und hart sein, wenn es um die Ehre seines Vaters geht. Und wir sollten es zulassen, dann unsere Vorstellungen von ihm zu korrigieren, wenn wir Schwierigkeiten haben, ihren Sohn zu sehen. Vielleicht sehen wir ihn nur als den Helfer, nur als den sanften Tröster, der immer und überall hilft. Und dann kann es sein, dass er eben nicht immer und überall hilft, wo wir es uns wünschen und wo wir das erbitten. Und wenn wir diese Erfahrung machen, dann sollten wir uns verabschieden von dem Jesusbild, das wir haben, und sollten unsere Vorstellung korrigieren lassen und sollten uns sagen, dass er ist nicht so, nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Das ist also ein erster Punkt. Wir sollten an den Jesus glauben, wie er ist, und nicht an den Jesus, wie wir ihn gerne hätten. Es gibt ein Buch von einem amerikanischen Jesuiten, und das Buch hat den Titel Der ungezähmte Messias, ein merkwürdiger Titel, Der ungezähmte Messias. Da heißt es, ein falsches Christusbild hindert uns daran, den wirklichen Christus zu erfahren. Wenn wir eine Volksgemeinschaft zerstören wollen, überfluten wir sie am besten mit falschem Geld. Und wenn der Teufel den Glauben zerstören will, überflutet er ihn mit falschen Christusvorstellungen. Mit falschen Christusvorstellungen. Also, diese Begebenheit regt uns dazu an, gegebenenfalls, das muss nicht so sein, aber gegebenenfalls unser Bild von Jesus zu korrigieren zu lassen. Ein zweiter Punkt. Zum Glauben an Jesus gehört Eindeutigkeit. In dieser Begebenheit wird uns Jesus nicht präsentiert als ein Freund von Kompromissen. Es gibt für ihn offenbar keinen Kompromiss von Geld und Kult, von Frömmigkeit und Geldgeschäften. Er will eine klare Trennung. Er will keine Vermischung. Er will Eindeutigkeit und kein Ja, Aber oder sowohl als auch. Für die Tempelbehörden damals war das natürlich da. Ja, sicher, der Tempel ist eine Stätte des Kultes, des Opferkultes. Aber man muss ja auch Rücksicht nehmen auf die Bedürfnisse der Leute. Die können keine langen Wege hier zurücklegen, das ist nicht zumutbar, also muss man das alles im Tempelgelände abwickeln, den Verkauf von Tieren und so weiter. Ja, Opferkult, aber er muss auch praktikabel sein, ja, aber. Aber Jesus ist offenbar ein ganz entschiedener Feind dieses Ja-Abers in dieser Hinsicht. Er will glasklare Verhältnisse. Hier ist das Haus Gottes, so gibt er zu verstehen, der Handel, der kann gefälligst anderswo abgewickelt werden. Es soll keine Vermischung geben, keine Nähe des Handels, der Geschäfte zum Haus Gottes, denn dann wird das Haus Gottes entweiht, dann wird es, wie es in einem anderen Text heißt, zur Räuberhöhle. Es wird hier bezogen auch auf eine Stelle im Propheten Jeremia, und da lesen wir bei Jeremia Folgendes: Stehlen, morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen, anderen Göttern nachlaufen, das alles habt ihr getan. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, dem Tempel, und sagt, wir sind errettet, um alle diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden? Das war ein sehr radikaler Ton, dem Prophet Jeremia. Und Jesus muss vom gleichen Geist getrieben worden sein wie dieser Prophet. Das waren keine frommen, schönen Worte, sondern es waren sehr drastische, sehr radikale Worte. Und es gibt andere Propheten, die in der gleichen Linie stehen, der Prophet Amos beispielsweise. Er schleudert schonungslos dem Volk das Urteil Gottes entgegen. Eure Gottesdienste sind ein frommer Selbstbetrug und Gott hat keinen Gefallen am Geplärr eurer Lieder. Also, das sind keine schönen Worte. Und ich vermute, auch Jesus hat keine schönen Worte gebraucht. Er hat gedroht, er hat geschimpft. Der Eifer um das Haus Gottes hat ihn verzehrt. So viel Eifer ist, wenn wir ehrlich sind, uns fremd. So viel Entschiedenheit, so viel Eindeutigkeit ist uns verdächtig. Das passt einfach nicht in unsere Zeit, die man mal als die Zeit der Postmoderne bezeichnet hat. Modern oder die Moderne, die kannte noch klare Unterscheidungen. Ein Vorher, ein Nachher, die Vormoderne, die Nachmoderne, die Moderne und so weiter. Es gab eine klare Unterscheidung von Gut und Böse, aber solche Unterscheidungen sind überholt. In der Postmoderne ist alles irgendwie richtig und alles irgendwie wahr. In jedem Guten steckt das Böse, in jedem Bösen steckt auch das Gute. Und das beste Symbol, grafisches Symbol dieser sogenannten Postmoderne ist, wir kennen das ja, das Yin-Yang. Also das ist der Kreis und in diesem Kreis gibt es ein schwarzes Feld und da ist ein weißer Fleck drin, da gibt es ein weißes Feld, da ist ein schwarzer Fleck drin. Alles geht ineinander über, es gibt keine klaren Trennungen mehr. Nichts ist eindeutig, nichts ist klar unterscheidbar, alles ist zweideutig. Es gibt kein Schwarz-Weiß und wir lieben die Grauzonen. Unsere Zeit liebt die Grauzonen. Daran fühlt sie sich wohl. Warum? Damit kann Streit vermieden werden. Und wo eindeutige Grenzen gezogen werden, da droht eben Streit. Und das wichtigste Ziel ist offenbar Streit vermeiden. Und deshalb gefährdet angeblich ein Glaube an den einen Gott, der exklusiv Ehrfurcht für sich beansprucht. Deswegen gefährdet also Glaube an diesen einen Gott offenbar oder angeblich den Frieden. Ein Ägyptologe hat, vielleicht wissen das einige, haben das gelesen vor einiger Zeit, eine Veröffentlichung herausgebracht und er hat darin von der sogenannten mosaischen Unterscheidung gesprochen. Und diese sogenannte mosaische Unterscheidung hat es inzwischen auf die Hitliste des postmodernen Vokabulars gebracht, die mosaische Unterscheidung. Was ist damit gemeint? Moses hat die Vielgötterei in Ägypten überwunden und hat Jahwe als den einzigen Gott proklamiert, der keinen Gott neben sich duldet. Also die Unterscheidung, die mosaische Unterscheidung. Und dieser Ägyptologe Asmann hat dann gesagt, das ist der Wurzel oder die Wurzel aller Religionskriege, diese Unterscheidung, das ist die Wurzel aller Gewalt, die klare Unterscheidung. Wo man auf solche Unterscheidungen verzichtet, wo man Ausgleich sucht, wo man verzichtet auf eine solche Eindeutigkeit, auf solche Exklusivität, wo man alles akzeptiert und allem Recht gibt, da wird Streit vermieden. Da wird Gewalt vermieden. Jedenfalls ist das die Vermutung. Es ist uns überliefert worden, wie Luther auf dem Reichstag zu Worms aufgetreten ist. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Und vielleicht würde ein postmoderner Kirchenmann sagen können, hier stehe ich zufällig, ich könnte auch anderswo stehen. Also, Toleranz über alles, alles in gleicher Weise gültig. Man will offen sein nach allen Seiten, auch wenn man dann nicht so ganz dicht ist. Das ist sozusagen das Programm der Moderne. Nichts eindeutig. Man kann natürlich jetzt dieses Thema weiter ausziehen. Erlaubt mir, dass ich das vielleicht an einer Stelle noch weiter ausziehe. Eindeutigkeit von Mann und Frau, das war von gestern. Nein, Mann und Frau, das ist also durchaus formbar. Ob ich Mann sein will oder Frau sein will, das ist ganz meiner Entscheidung überlassen. Das ist machbar, das ist formbar, nichts eindeutig. Unsere Enkelin hat erzählt, dass in ihrer Klasse, ich glaube, das ist die 8. oder 9. Klasse, ja, da wurden alle gefragt, möchtet ihr Mädchen oder möchtet ihr Jungen sein? Ja gut, okay, sie konnten sich entscheiden, also ja. Also nichts eindeutig, alles ist formbar, alles ist machbar, alles geht ineinander über. Das ist das Programm der Moderne. Alles ist gleichgültig. Das, denke ich, muss man im Hintergrund sehen, wenn man hier diese Geschichte liest. Jesus ist unerbittlich. Er ist intolerant. Er ist scharf. Er bricht die damalige öffentliche Ordnung. Er wütet, er prügelt und er ist getrieben von einem heiligen Zorn. Er gibt kein Pardon. Er ist völlig eindeutig. Wir glauben an Jesus. Dieser Glaube inspiriert uns. Lassen wir uns auch inspirieren von dieser Eindeutigkeit oder sind wir infiziert vom Geist unserer Zeit? scheuen wir jede Äußerung oder auch jede Handlung, mit der wir auffallen könnten, mit der wir provozieren könnten, wagen wir zu sagen, es ist in keinem anderen Heil als in dem Namen Jesu, weil Gott in Jesus in einmaliger Weise gehandelt hat. Schätzen wir den Frieden über alles, so können wir uns fragen, ist uns der Friede wichtiger als das Bekenntnis zu Jesus und sein Bekenntnis zu uns, auch wenn wir mit diesem Bekenntnis anecken und es Konflikte hervorruft? In Matthäus 10 wird uns gesagt, dass Jesus diese Worte gebraucht, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Das heißt, Jesus weiß sehr genau, wer an ihn glaubt, der kann Streit mit Mitmenschen provozieren, auch wenn er das gar nicht will. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, es ist keine Aufforderung zur Streitsucht hier. Es ist keine Aufforderung dazu, Streit um seiner Selbstwillen zu provozieren und vom Zaum zu brechen, sondern es ist eine Aufforderung zur Eindeutigkeit, aber im Wissen darum, dass mit dieser Eindeutigkeit auch Provokation verbunden sein kann und dass damit Streit und Konflikte entstehen können. Jesus war eindeutig und zugleich war er erfüllt von einer sehr großen Liebe zu seinen Mitmenschen. Beides hat Jesus vorgelebt, die Liebe und die Eindeutigkeit. Und ich denke, beides können wir von ihm lernen. Sollten wir auch von dieser Begebenheit, von diesem Bericht lernen, die Eindeutigkeit, wenn es um die Ehre Gottes geht. Das heißt, Eindeutigkeit in dem, was wir sagen, was wir denken und was wir tun. Und besonders wichtig ist nun diese Eindeutigkeit, wenn es darum geht, Geld und Kult, um diese beiden Begriffe nochmal aufzuwenden, klar einzuordnen, sie nicht zu vermischen. Und das wäre ein dritter Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Geld und Kult sollten nicht vermischt werden. Geld und Kult sollten nicht vermischt werden. Natürlich musste der Opferkult in dieser Situation im Tempel damals organisiert werden. Und das war schon eine wichtige Aufgabe. Also es gibt Berichte, nach denen es Tausende von Schafen gab, die da geschlachtet wurden. Und natürlich musste da also eine Regel eingehalten werden. Die Tempelordnung durfte nicht durchbrochen werden. Und natürlich war das sinnvoll, dass die Leute kaufen konnten an Ort und Stelle, ohne ihre Tiere über viele Kilometer zu treiben. Also was war daran so schlimm, so könnte man fragen. War das nicht ein Gebot der praktischen Vernunft, die Vorbereitung des Opferkults möglichst dicht am Ort des Opferkultes vorzunehmen? War das nicht eine hervorragende logistische Lösung? Logistik ist immer die Wissenschaft der Lagerung und des Transport. Also haben die Leute, die diesen Opferkult so organisiert haben, nicht als gute Logistiker gehandelt. Nun, Jesus hat nichts gegen die praktische Vernunft. Er hat auch Leute gelobt, die Handel getrieben haben. Und er hatte auch nichts gegen die Opferpraxis. Aber er ist entschieden gegen eine Opferpraxis, die überwuchert wird vom Kommerz. Eine Opferpraxis, bei der man gar nicht mehr sieht, worum es hier eigentlich geht, nämlich um die Ehre Gottes, um die Heiligkeit Gottes. Und man kann Gott in seiner Heiligkeit eben nur begegnen, wenn man alles andere beiseite lässt. Die angemessene Haltung, Gott zu begegnen, ist die der Anbetung, der exklusiven Ausrichtung auf ihn, die nicht gestört werden darf durch irgendeine Betriebsamkeit, eben auch nicht durch Geldgeschäfte. Das Haus Gottes soll ein Bethaus sein, keine Schwatzbude, kein Kaufhaus, keine Räuberhöhle oder kein Krämerladen, wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt. Kaufen und Verkaufen hat durchaus seinen Platz, aber nicht dort, wo es um die Ehre Gottes geht. Das ist eine Unterscheidung, die nicht so ganz einfach ist. Denken wir an unsere Kirchen. Es gibt Prediger, es gibt Diakone, die müssen alle bezahlt werden und irgendwann mal gehen die in Pension und müssen eine Rente oder eine Pension bekommen. Dafür müssen Kirchen Rücklagen bilden. Und diese Rücklagen müssen sicher und rentabel angelegt werden. Also hat die Kirche oder haben die Kirchen Finanzabteilungen und diese Finanzabteilungen spekulieren. Warum? Weil sie die Gelder, die ihnen anvertraut worden sind und die wichtig sind, um Renten bezahlen zu können, wertsicher und rentabel anlegen müssen. Das ist völlig legitim. Schwierig wird es, wenn der ganze kirchliche Betrieb dominiert wird von solchen Geldgeschäften. Also Geldgeschäfte sind unvermeidbar, genauso wie der organisierte Tierverkauf und der Geldwechsel damals im Tempel. Aber das kann so weit gehen, dass Verkündigung und Diakonie überwuchert werden von finanziellen Erwägungen, dass die Grenze nicht eingehalten wird, dass es eine Vermischung gibt. Und davor warnt uns diese Geschichte. Warnen Sie uns auch persönlich, spielt es auch für uns persönlich eine Rolle, dass bei uns etwas vermischt werden kann? Es gibt ein Wohlstandschristentum, in dem man meint, Glaube und Wohlstand lassen sich nicht trennen, die gehören zusammen. Vor einigen Jahren habe ich mal einen charismatischen Gottesdienst in Kolumbien besucht. Mir ist fast übel geworden bei der Ansprache, die ich da gehört habe. Das war eine Werbeveranstaltung, nicht nur für den Glauben und für charismatische Gaben, sondern auch natürlich für ein Leben, das zum Wohlstand führt. Und es ist auch gar nicht so falsch, natürlich. Also jemand, der berührt wird vom Geist Gottes, der ist sparsam, der hält sein Geld zusammen, der verprügelt seine Frau nicht, der versäuft sein Geld nicht, sondern der legt es auf die hohe Kante, der arbeitet an sich und der kommt dann auch irgendwann mal zu Wohlstand. Also das kann ja durchaus sein. Aber wo das ineinander übergeht, wo man meint, es müsste ein nachprüfbarer Kausalzusammenhang bestehen zwischen Glaube und Wohlstand, dort ist etwas falsch, dort wird etwas falsch. Wenn man meint, je entschiedener der Glaube ist, umso reichlicher müssten auch die Segenströme fließen und die müssten sichtbar werden in einem hohen Geldfluss, der ist auf dem falschen Weg. Als Student, daran erinnere ich mich, habe ich mal an einer Veranstaltung teilgenommen, an der ein Missionsarzt aus Indien berichtet hat über den Bau eines Krankenhauses. Es war eine ganz moderne Klinik, sicher ein Paradebeispiel für einen modernen Krankenhausbau in Indien. Und er hat dann Bilder gezeigt von diesem wunderbaren Gebäude. Und man sah auf diesem Bild auch einen, das war in den 50er Jahren, ich bin ja schon ein bisschen älter, also ein amerikanischer spritfressender Schlitten. Man sah das neben diesem Krankenhaus. Dann habe ich den Mann gefragt, wem denn dieser wunderbare Wagen gehört. Ja, das sei sein Auto. Und da habe ich gedacht, ja, oder auch gesagt, ob es nicht auch ein billigeres Auto täte. Da hat dieser Missionar gesagt, ich diene dem größten Herrn der Welt, warum sollte ich nicht auch das größte Auto der Welt fahren? Diese Verknüpfung von Glaube und Wohlstand ist für mich immer suspekt gewesen. Und ich denke, das sind jetzt nicht nur kulturelle Unterschiede, die eine Rolle spielen, also evangelische, protestantische, schwäbische, pietistische Frömmigkeit, mit der ich groß geworden bin und die mich geprägt hat mit einer gewissen Sparsamkeit, zugegebenermaßen protestantisches, pietistisches Erbe. Und Amerikaner mögen anders denken. Nein, ich meine, das sind nicht nur kulturelle Unterschiede. Hier geht es auch um das rechte Verständnis von Glauben. Die Hinwendung zu Jesus ist nicht gleichbedeutend mit einem Weg zum Wohlstand. Das kann auch ganz anders sein. Ich habe vor einiger Zeit mal das Beispiel eines Unternehmers, Karl Schock, erwähnt, der alles verloren hat. Der völlig erfolgloser Unternehmer war, das ist alles zerflossen. Ja. Das kann durchaus passieren. Er war ein sehr frommer Mann, ein Mäzen seiner Kirche, ein wirkliches Vorbild. Also, Gott kann Wohlstand schenken, aber er muss es nicht. Der Glaube ist kein Tauschgeschäft. Und wir sollten nicht erwarten, dass er materiell belohnt wird. Je mehr wir so etwas erwarten, umso eher schleicht sich Geldliebe ein in die Glaubensliebe und die Gottesliebe. Und dann verfallen wir dem Mammon, so wie es die Evangelien nennen. Dann dominiert die Geldliebe und davor warnt uns Jesus ausdrücklich. Ich denke, dass wir diese Warnung nicht deutlich genug hören können. Also Geld und Kult sollten nicht vermischt werden, Glaube und Wohlstand gehören nicht notwendigerweise zusammen, auch wenn die Erfahrung ist, dass Menschen, die vom Glauben inspiriert sind, vielleicht fleißiger, disziplinierter, beherrschter leben und arbeiten und dann vielleicht auch zu einem bescheidenen Wohlstand kommen. Das ist eine Erfahrung, die viele machen, aber das ist keine zwangsläufige Verknüpfung. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, so sehe ich das, für Fragen, und die möchte ich jetzt verbinden mit den drei Punkten, die ich erwähnt habe. Der erste Punkt war, wir sollten an Jesus glauben, wie er ist, nicht an den Jesus, so wie wir ihn gerne hätten. Und Frage dazu, welches Bild von Jesus ist mir besonders sympathisch? Muss ich mir Korrekturen an diesem Bild gefallen lassen, meinem eigenen Bild von Jesus? Der zweite Punkt, zum Glauben an Jesus gehört Eindeutigkeit. Und dazu die Frage, bei welchen Themen fällt mir eine eindeutige Stellungnahme leicht und bei welchen Themen fällt mir eine eindeutige Stellungnahme schwer? Welche Erfahrungen habe ich gemacht mit eindeutigen Glaubensaussagen gegenüber Menschen, die nicht glauben? Eindeutigkeit. Und der dritte Punkt, Geld und Kult sollten nicht vermischt werden. Welche Gedanken kommen mir, wenn ich an meine eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse denke? Klage, Unzufriedenheit, Ärger, Selbstvorwürfe, Dank. Also, welche Rolle spielt für mich der ganze wirtschaftliche Bereich, meine eigene finanzielle, meine wirtschaftliche Situation? Welche Gedanken kommen mir? Unzufriedenheit, Klage, Ärger, Selbstvorwürfe, Mitleid, Selbstmitleid oder Dank. Das gibt verschiedene Möglichkeiten, darüber können wir uns nachdenken und ins Gespräch kommen.